la 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 la.
Hier Günther wie immer, Rival ohne Unkümmerling.
Danke.
Na, was kriegst du denn?
Eine gemischte Tüte, bitte.
Ist egal, was da reinkommt.
Natürlich nicht, du Arsch!
Gemischte Tüte. Der Podcast zwischen Hochkultur und Anne Bude. Mit Fabi und Jan.
Gemischte Tüte.
Herzlich willkommen zu Folge 63.
Hallo, jetzt bin ich auch da.
Hallo. Sehr schön. Und wir hört schon eine dritte Stimme. Wir haben wieder einen Stargast heute.
Endlich wieder.
Wir sind in Essen-Holsterhausen bei Komma bei. Und mit bei uns sitzt Inhaber, Firmengründer, Connoisseur des Siebdrucks und darüber hinaus Norman. Schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass es
klappt. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, ja.
Richtig. Folge 63. Zeit rennt. Tempus fugit. Letztes Mal waren wir im Kino, haben da gute Laune zum schlechten Film gemacht.
Ja.
Und jetzt wollen wir uns nochmal ernsthaft unterhalten und über eine andere Kunst. Norman, sei so lieb, stell dich vielleicht in zwei Sätzen oder drei mal kurz allen Zuhörenden vor.
Zwei oder drei Sätze, das wird
schwierig. Und das war schon Nummer eins.
Hi, ich bin Norm, betreibe seit 2015 die kleine Siebdruckmanufaktur Komma bei. Ursprünglich gegründet mit einem meiner besten Freunde, der ist dann aber nach einem Jahr schon wieder ausgestiegen, weil er Papa von Zwillingen geworden ist und dann blieb damals für das Hobby keine Zeit mehr. 2018 im November habe ich dann hier in Holsterhausen das Ladenlokal eröffnet. Und verkaufe seitdem nicht nur meine eigenen Artikel, ne, sondern so wie ihr seht, halt auch Textilien von anderen Labels, Kunsthandwerks, Gedöns von anderen Künstlern, Kunsthandwerkern. Mir ist es dabei hier im Laden immer sehr, sehr wichtig, dass ich die Leute immer kenne, die dahinter stehen. Also egal, welchen Artikel ihr hier nehmt, ich kann euch immer sagen, woher er kommt. Wenn eine Geschichte dahinter steckt, auch die Geschichte, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Alle Sachen sind gerade bei den Textilien immer fair gehandelt und aus, ich sag mal, umweltfreundlichen Artikeln Materialien hergestellt, wie Biobaumwolle oder Tencel. Ja. Also da lege ich sehr, sehr großen Wert drauf. Ich mache noch generell, sehe ich mich auch noch als Dienstleister, das heißt, ich übernehme Druckaufträge ganz normal. Ja, und das mache ich hier in Holsterhausen seit, mittlerweile bin ich im fünften Jahr.
Es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Laden.
Ja,
also der ist wirklich sehr stilvoll eingerichtet und mit Liebe zum Detail. Das muss man wirklich sagen. Wir werden die Leute, ihr könnt das ja nur hören, wir werden natürlich Fotos machen, die ihr auf Insta dann sehen könnt, Instagram und da könnt ihr euch ein bisschen umschauen.
Aber tatsächlich ist alles selbst gebaut.
Das wollte ich nicht sagen, dass man das sieht, aber ich sehe, dass das mit, ich wollte sagen, dass es mit Geschmack eingerichtet ist, weil es ist auch eine schöne Materialien, man hat viel Holz, man hat einen schönen Boden, man hat die sehr, sehr schöne Ware, es hat auch genug Luft hier drin, man hat im vorderen Bereich ein bisschen mehr Deko, im hinteren Bereich ein bisschen oder im Seitenbereich Bekleidung und dann halt noch die Werkstatt, auf die man auch zuläuft, die nicht versteckt ist, sondern die quasi nur eine Stufe erhöht ist. Aber da gehen wir gleich noch alles im Detail drauf ein, denn wir möchten natürlich wieder mit einer Schnellantwortrunde anfangen, um dich so ein bisschen nochmal kennenzulernen. Ich habe zwei Begriffe. Mhm. Lest die vor und du entscheidest die spontan für einen. Mhm. Muss auch nicht viel groß dazu noch was erzählen, sondern einfach nur so wie aus der Pistole geschossen. Bereit?
Natürlich.
Sehr gut. Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Er fängt schon ganz schlecht an hier. Ganz Nein, Quatsch. RGB oder CMYK?
CMYK.
Macht irgendwie Sinn. Currywurst oder Pizza?
Pizza.
Kiosk oder Kneipe?
Kneipe.
Wobei das Überlegen hat gezeigt, dass man auch schon mal an so einem Kiosk mal ein Stromkastenbier nehmen kann. Ja, verstehe ich. Kino oder Stream?
Ach. Das ist gemein, ne?
Ja, das ist manchmal wirklich gemein, weil,
ja, das ist,
weil es Filme gibt, die sind im Kino besser.
Und es ist ja nicht so, dass Stream per se schlecht ist. Also,
nee, aber es geht jetzt schon um die spontane.
Ich war schon so ewig nicht mehr im Kino, deswegen wäre es eigentlich fast falsch, Kino zu sagen.
Ja, oh, dann muss ich
dann streamen.
Bei Stream einen Haken machen, weil wenn das jetzt 2 Jahre her ist, dass der Kino war. Mhm. Kommen wir zum nächsten. Festival oder Konzert in einem kleinen Club?
Konzert in einem kleinen Club.
Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier aufgeschrieben habe. Warum habe ich Limbecker Platz oder Wald?
Was?
Das ist aber, da fragst du genau den richtigen.
Das ist aber auch original. Alter, Vater. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufgeschrieben habe.
Wo kommt das denn
her? Ist lange her, dass ich das aufgeschrieben habe. Aber
jetzt steht es da.
Also das letzte Mal, dass ich in der Essener Innenstadt war, war, als ich den Bauantrag hier für das Ladenlokal abgegeben habe. Also die Antwort ist ziemlich eindeutig, Wald.
Okay.
Ausrufezeichen.
Gut. Schwarzer Kaffee oder Latte Macchiato?
Schwarzer Kaffee.
Schwarzer Kaffee, gut.
Ja.
Keith Haring oder Banksy?
Banksy.
Schwarzwald oder Bali?
Schwarzwald.
Okay. Fahrrad oder Auto?
Oh, es hat beides Vorzüge und Nachteile.
Ich meine, das Holsterhausen hier, ne? Also mit dem Auto hast du wahrscheinlich sowieso nicht so viel Freude.
Ich laufe meistens.
Wohnst du weit von hier?
In Bergerhausen.
Das ist...
Wenn man von hier läuft, sind so 6 Kilometer, 5, 6 Kilometer.
Also mache ich bei Auto keinen Haken?
Ich bin passionierter Fußgänger.
Dann ist es eher Fahrrad als Auto.
Dann kreuz eher Fahrrad an.
Okay.
Lastenfahrrad.
Trainingsanzug oder Hemd und Chino?
Hm.
Du bist jetzt gerade recht leger, aber das heißt ja nichts.
Hier, meine Hose hat einen Gummizug.
das lasse ich als Trainingsanzug,
bitte.
So, und jetzt
machst du es dir gemütlich in deinem Laden. Ne?
Jetzt kommt die wichtigste Frage von allen. Eine gemischte Tüte mit oder ohne Lakritz?
Also meine Oma, als ich mit der früher mal auf dem Markt war, da gab es immer am Stand eine Stange Süßholz, also bitte mit Lakritz.
Okay, weil Omas haben sowieso immer Lakritz.
Und Omas haben immer recht. Also
ja, gut, das stimmt auch. Ja, das war's. Das waren die Fragen. War hat gar nicht so wehgetan.
Nö, das...
Da mache ich mir gleich, in diesem wichtigen Blog mache ich mir gleich noch ganz viele andere Notizen.
Harmloser als die Narkose bei einem Zahnarzt.
Richtig, ja, richtig. Ja. Aber genauso lustig.
Ich hab mich aber auch zusammengerissen.
Ja.
Gut, sprechen wir über dein Geschäft. Und lass uns chronologisch beginnen.
Ja.
Denn ein Einzelhandel für Bekleidung und für Dekorationsartikel, um es mal flapsig auszudrücken, gibt es mehr als einen. Aber die Siebdruckwerkstatt, die ist sicherlich etwas... Mhm. Etwas ungewöhnlicher und damit hast du ja auch begonnen. Wie kam es dazu? Wie ist das so auch? Du hast gerade Hobby mit Anführungsstrichen gesagt. Ist das kommst du beruflich aus der Druck- oder aus der Mediengestaltung?
Jein. Über Umwege. Also ursprünglich habe ich Bauzeichner gelernt, hatte damals auch angefangen Bauingenieurwesen zu studieren, habe dann aber ganz lange im Einzelhandel gearbeitet, habe eine Umschulung gemacht zum Mediengestalter. Und bin aber auch seit, ich glaube 2002, dann damit auch schon selbstständig, was Druckvorlagenherstellung betrifft, ne, Corporate Identity betrifft, sowas halt, Flyergestaltung, Logogestaltung, sowas habe ich früher dann selbstständig gemacht. Ja.
Also die Umschulung zum klassischen Mediengestalter für Digital und Print?
Ja. Habe aber nie jetzt so richtig, als Freelancer mal für eine Agentur gearbeitet, aber ansonsten immer nur auf selbstständiger Basis. Und einer meiner besten Freunde hatte dann damals aus der Bierlaune heraus auch gesagt, immer Norm, seitdem wir Teenager sind, wollten wir schon unsere eigenen Shirts drucken. Was ist denn damit?
Lass mal machen.
Ja. Und zu der Zeit haben diese Do-it-yourself-Siebdruck-Videos auch angefangen zu starten und wir dachten, wow, das ist ja einfach. Ja, Mensch. Haben uns dann eine einfache Siebdruckmaschine gekauft.
Eine Farbe?
Nee, schon für 4. Man dachte ja, das wäre so einfach.
Ja. Was hat das damals gekostet, so ein Ding? Ich habe überhaupt keine Vorstellung, was das überhaupt kostet.
400
aber. Ach so,
Euro.
Okay. Oh, ja, okay.
Oh, ja, okay. Ja, dann noch ein bisschen Equipment so dazu, also so eine Baustellenlampe, so einen Halogenstrahler, um die Siebe zu belichten. haben das völlig unterschätzt. Ne? Also den klassischen Siebdrucker gibt es ja heutzutage nicht mehr, nennt sich jetzt Drucktechniker Fachrichtung Siebdruck und im Prinzip stellst du da den großen Automaten ein, justierst einen Laser, gibst Farbe auf Sieb, ziehst Textilien auf die Druckplatte. Aber so den klassischen Siebdruck von Hand, das wird heute halt leider nicht mehr gelernt. Und es hat seine Zeit gedauert, bis erstmal die ersten Siebe so weit war, dass man mit den Sieben drucken konnte.
Wieso? Also du musst wissen, ich habe gar keine Ahnung. Musst du ein bisschen einsteigen.
Also so ein Sieb wird erstmal beschichtet mit Fotoemulsion. Fotoemulsion reagiert unter UV-Licht, da härtet die aus. Das heißt, sie wird danach mit so einem speziellen Belichter, man kann auch so einen Halogenstrahler benutzen, belichtet und dann mit Wasser abgespritzt und dann stellst du die Teile, die nachher gedruckt werden sollen, stellst du damit frei, beziehungsweise habe ich jetzt vergessen zu erklären, dass man vorher logischerweise noch einen Siebdruckfilm ausdruckt. Mhm. Pro Druckfarbe braucht man auch ein separates Sieb. Und erstmal die korrekte Belichtungszeit rauszufinden, ist nicht so einfach. Da gibt ja der Hersteller von so Emulsionen immer so eine gewisse Zeitrange vor. Klappt aber nicht wirklich, weil es natürlich auch deine händischen Skills sind. Also wie ist die Schichtdicke dann auf dem Sieb? Das beeinflusst diese Belichtungsdauer logischerweise auch. Das heißt, es hat erstmal wirklich lange Zeit gedauert, bis wir ein Sieb so weit hatten, dass man das benutzen konnte. Mhm. Und die ersten Druckergebnisse waren dementsprechend. Ne? Also wir haben irgendwie alte Bettlaken am Anfang bedruckt. Bei so Jutebeutel, damit haben wir dann angefangen, als sie dann funktioniert hatten, da sind wir dann völlig positiv ausgeflippt.
Ja, weil dann, ist, wahrscheinlich umso, wenn man halt irgendwo einen kleinen Fehler macht und vielleicht das Sieb halt unscharfe Ränder hat oder so oder nicht gleich dick ist, dann siehst du sofort halt beim Farbauftrag schmieriges Ergebnis.
Das siehst du, ja.
Und was war die Absicht? Einfach zu sagen, wir wollen jetzt einfach nur unsere eigenen Styles irgendwie auf Klamotte kriegen? Mhm. Oder schon weit immer so mit dem Wunsch, ein eigenes Label mal rauszubringen und mit eigenen Designs und die auch wirklich zu verkaufen? Beides.
Ja. Also das war wirklich von Anfang an schon so. Ne? Also dass wir dann unsere eigenen Shirts machen, die aber auch raus in die Welt tragen können. Also so, dass jeder Interessierte da auch ein T-Shirt oder einen Jutebeutel kaufen konnte. Also das stand von Anfang an so das Konzept auch schon fest. Wir haben dann relativ schnell unseren ersten Markt gemacht. Damals in Oberhausen im Kaisergarten.
Also wie eine Art Flohmarkt oder ein Designmarkt?
Nee, so ein Design-Kunsthandwerkermarkt.
Ja.
War in Oberhausen dann zu dem Thema passend dann auch noch plastikfreies Oberhausen. Der Markt war ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie lang danach. Kurzen Zeitraum später haben wir den Online-Shop eröffnet. Mhm. Ich glaube, der war 10 Minuten offen. Dann kam die erste T-Shirt-Bestellung rein. Ja, logischerweise, Freunde,
ja.
Verwandte. Na, aber so hat es dann angefangen.
Ja.
Und das ist jetzt ein paar Jahre her. Ein bisschen hat sich getan. Weniger, als ich eigentlich vorhatte. Ne? War bei mir auch mal geplant, eigene Rohware in Portugal produzieren zu lassen. Das muss ich jetzt mal ganz, ganz weit nach hinten schieben. Aber dennoch ist was daraus gewachsen.
Ja.
Und damals waren wir beide ja noch in Beschäftigung, Vollzeit. Und bin ich dann halt Papa geworden,
genau,
beziehungsweise seine Frau schwanger geworden von Zwillingen. Und ich stand dann vor der Überlegung, okay, machst du das jetzt alleine? Damals war das ja wirklich nur Hobby, ne? Das haben wir so nebenbei gemacht. Stampfst du da ein, machst du weiter und ihr sitzt ja quasi in der Entscheidung, die ich getroffen habe.
Ja.
Hattest du, also gut, dass halt dein Mitstreiter dann aussteigt aus familiären Gründen, ist man natürlich vollkommen nachzuvollziehen und dann hat er halt seine Prioritäten anders gesetzt. Die ist dir denn die Entscheidung schwer gefallen, die aus dem Hobby noch den Beruf zu machen? Weil ich meine, wir sitzen jetzt im Ergebnis, ja, aber war das eine spontane Entscheidung oder bist du da ganz lange in dich gegangen? Man steht auf, wenn du vorher, du hast wahrscheinlich deine Vollbeschäftigung dann dafür aufgeben müssen. Ja.
Und das ist halt nicht ohne, ne? Also so aus der sicheren Arbeitswelt raus, so komplett in die Selbstständigkeit rein. Ja, da ging dir schon, also zwischendurch echt, ja, was, da ging dir der Stift.
Ja, klar.
Ne? Dann musst du dich mit Ämtern auseinandersetzen, wo du dann, um Gottes Willen, ich habe es ja gewagt, mitten in der Urlaubszeit in einem unterbesetzten Amt einen Bauantrag zu stellen. Und dann hat der Antrag nicht mal eben 6 Wochen gedauert, sondern dann wurden aus 6 Wochen 6 Monate.
Mhm. So, war das denn schon, weil du Bauantrag sagst, war das denn schon sofort mit dem Umzug in dieses Ladenlokal verbunden? Oder hast du erst mit der Siebdrucker, also mit dieser Vierfarbmaschine, die du zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch hattest, erstmal aus einer Garage raus oder von zu Hause aus gearbeitet?
Ja, das Ding ist, was ich dann nachher auch festgestellt habe, diese Vierfarbmaschine, also damit wirklich vernünftig 4 Farben zu drucken in einer Auflage, die jetzt ein bisschen höher ist, also alles, was so über 50 Stück rausgeht, kannst du vergessen, weil sich die Maschine dann von selber verstellt.
Mhm.
Weil das halt keine professionelle Maschine halt war.
Mhm.
Somit habe ich dann damals größtenteils nur einfarbig gedruckt und war aber mit den Räumlichkeiten ja an der Kapazität. Ne? Also da war ich quasi am Maximum, was ich mit den Räumlichkeiten, mit dem Zeiteinsatz, den ich da hatte, rausholen konnte. Und der nächste Schritt war dann wirklich entweder eine reine Siebdruckwerkstatt oder halt ein Ladenlokal, dann aber auch in Kombination.
Das ist es dann geworden.
Oder war
es vorher woanders? Geworden. Das war von 2014 an?
Nee, 2015.
Oder 15?
Haben wir Komma bei gegründet damals. Genau, und November 2018 habe ich das Ladenlokal aufgemacht.
Aber dann ist da diese 2-Jahres-Frist, wenn der Benni nach einem Jahr ausgestiegen ist, hast du 2 Jahre noch von zu Hause ausgemacht.
Genau, ich habe dann noch in der Zwischenzeit ja selber auch noch weiter gearbeitet in Vollzeit, bin aber auch immer noch weiter auf Kunsthandwerke und Designmärkte als Aussteller gefahren, habe über einen Online-Shop verkauft und dann fing die Suche an nach einem geeigneten Ladenlokal, was gar nicht so einfach ist, wo wir auch zu einem relativ interessanten Punkt kommen. Ne, weil damals war schon, also ja, die Stadt Essen hält sich immer noch für, ja, jetzt sind wir ja nicht mehr die Einkaufsstadt, aber Stadt Essen ist immer noch unter den Top 10 der 10 teuersten Städte. Mhm. Unter den Top 10 der teuersten Städte, was die gewerbliche Miete für den Einzelhandel betrifft. Also wir reihen uns direkt neben Hamburg, Köln, Berlin, München, Düsseldorf, Essen. und da ist das wirklich, wirklich eine Katastrophe. Wenn ich mir überlege, was der Vermieter hier für das Ladenlokal haben wollte und das stand schon fast 3 Jahre lang leer und dann immer noch einen Preis anzusetzen, wo du dir denkst, Leute, das funktioniert nicht. Und dann habe ich ja wirklich Standortanalyse betrieben, habe dem Vermieter eine 6-seitige PDF geschickt mit Preisvorschlag und er hat sich damals dankenswerterweise darauf eingelassen.
Ja, okay.
Ansonsten wäre die Suche auch noch weitergegangen. Ne?
Aber im Grunde ist es jetzt aber dann eine glückliche Fügung, weil in der Innenstadt wäre das ja auch, macht auch der Laden nicht so viel. Passt nicht so gut hin wie in einen der Vororte. Also Holsterhausen kannst du in dieses ganze Südstadt Essen, ob der Rüttenscheid, Bergerhausen, Rellinghausen, Holsterhausen, wie sie alle heißen, da passt es natürlich wunderbar, weil du hast natürlich auch wahrscheinlich hier etwas weniger Laufkundschaft als auch in der Essener Innenstadt, aber dafür halt viel mehr das Klientel, was auch dann zur Zielgruppe gehört, schätze ich mal. Also eigentlich gut gefunden hier den Laden.
Ja, für die damaligen Verhältnisse auf jeden Fall.
Ja,
das definitiv. Ne, ich habe lang genug in der Innenstadt gearbeitet. Also die Essener Innenstadt hat jetzt also nicht wirklich viel, kennt ihr selber als Essener. Das ist ja leider immer der Graus. Essen ist ja auch eine der Retorten-Innenstädte, die genau gleich aussehen wie, wie so
das über dasselbe.
Viele andere Innenstädte, gerade wenn sich dann nur noch irgendwelche Großkonzerne oder große Franchise-Unternehmen die Ladenmieten leisten können, dann ist das ja kein Wunder, ne, woher sowas kommt. Und die Gebiete in Essen, wo du dir dann auch als kleineres Unternehmen dann die Ladenmiete leisten könntest in der Innenstadt, wäre dann die Essener Nordstadt. Ja. Ist ungefähr so begehrt wie die Dortmunder Nordstadt. Ist halt ein schwieriges Viertel.
Ja.
Ja. Da kommt auch keiner vorbei, mal eben so.
Nee, das sowieso. Nee, aber dann hast du den Laden hier sehr schön gefunden. Du hast ausreichend Ausstellungsfläche, aber, und das sagtest du gerade, war wahrscheinlich auch spannend, noch die Möglichkeit, eine Werkstatt zu betreiben. Mhm. Also das sieht man, ich weiß nicht, ob das von der Konzession getrennt betrachtet wird, weil du hast natürlich, man merkt im Unterschied, schon allein am Fußboden, du hast im Ausstellungsraum halt ein Laminat und dann gibt es die Werkstatt, die ist komplett gefliest, auch die Wände, das sieht natürlich auch direkt viel mehr nach Handwerk aus und nach Arbeitsplatz. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch nicht, war das schon so? Oder hast du das nach deinen Vorstellungen dann genauso angepasst?
Also gefliest war das wirklich schon so. Das ist ein Öko-Vinylboden.
Entschuldige, Laminat ist natürlich einfach jetzt mal flotter hergesagt.
Nein, das haben wir klar.
Nein, ganz, ganz ursprünglich waren hier im Haus, kann man noch so bautechnisch so ein bisschen erkennen, waren das mal zwei Ladenlokale. Der Bereich gehörte mal zu einer Fleischerei, deswegen ist der Hinterbereich auch hoch bis zur Decke gefliest. Bevor ich hier reingegangen bin, war hier ein Florist drin. Mhm. Im hinteren Bereich wurden halt die Blumen gebunden.
Ja, das macht
für mich
Sinn.
Auch so werkstatttechnisch noch Vorteile. Ne? Ich habe unten im Keller, da wo von der Metzgerei der Kühlraum war, da ist, ich sag mal, meine Siebwerkstatt drin, wo ich Siebe beschichte, Endschichte auswasche, belichte. Das ist halt sehr, sehr von Vorteil.
Ja. Und das Tolle ist, dass du eben wie bei einem Florist, dass man als Kunde den Werkprozess halt noch sieht. Mhm. Ne? Es ist nicht irgendwo in einer Werkstatt im Keller oder im Nebenraum oder so, sondern es ist direkt auf Augenhöhe.
Ja.
Ja, das macht es natürlich auch noch mal sehr interessant.
Hast du spezielle Tage, wo du sagst, jetzt montags bis mittwochs ist hier Siebdrucktag oder machst du das nach Aufträgen oder wie teilst du dich da ein?
Ja, das ist relativ individuell. Ne? Also ich habe grundsätzlich von dienstags bis samstags regulär geöffnet. Montags bin ich zwar auch immer bis 14 Uhr hier anwesend, meistens dann aber im Keller unten in der Siebwerkstatt. Danach hole ich dann meine Tochter vom Kindergarten ab. Und dann am Montag mache ich halt die Siebe fertig. Meistens dann für die komplette Woche. Weil dafür kann ich jetzt nicht hier im Laden stehen. Da bin ich unten im Keller. Hm. Von daher muss ich das entweder vor den Öffnungszeiten oder nach den Öffnungszeiten machen oder an einem Tag, wo der halb oder ganz geschlossen ist. Also von daher passt das ganz gut.
Aber ansonsten trennst du die Druckarbeit nicht von der Verkaufsarbeit. Das heißt, ich komme hier rein und sehe dich mit Handschuhen vielleicht, wie du gerade hinten Sachen auf Farbe aufträgst.
Ja, wobei ich relativ selten Handschuhe noch benutze. Ich muss fühlen. Ich muss die Textilien fühlen. Ich bin Siebdrucker. Ich brauche mal einen Fleckfarbe an der Hand oder an einem Ärmel. Gut, der sollte jetzt dann nicht auf die Textilien übertragen werden. Aber ansonsten brauche ich das, da ich jetzt auch nur mit lösemittelfreien Farben arbeite. Ne? Also die Farben sind ja auch alle ökologisch nach sämtlichen höchsten Standards zertifiziert. Also von daher ist das schon okay.
Gut, ja, aber das wird natürlich, wenn du jetzt mit lösemittelhaltigen Farben arbeitest, wäre es ja auch doof, wenn ich hier reinkomme und halt stinkt nach irgendeiner Chemie. Mhm. Das mal sowieso.
Ja, ja, genau.
Das ist ja schon mal schön, aber es ist ja natürlich auch nochmal eine besondere Erfahrung, weil ich also reinkomme und ich sehe nicht nur, hier ist ein Produkt, was ich mir angucke, sondern ich kann theoretisch, wenn ich Glück habe, zeitlich dabei zugucken, wie dieses Produkt entsteht.
Definitiv.
Weiß ich nicht, ob jetzt jeder Besucher da jetzt unbedingt dir jetzt ganz nah über die Schulter gucken kann, aber zumindest kriegt man den Prozess mit.
Das auf jeden Fall.
Also ich darf die Stufen hoch und guck dir zu, solange ich nicht anpacke.
Ja, also ich sag mal, in der Regel geht das bei manchen Druckaufträgen nicht. Gerade wenn ich mehrfarbig drucke, ne, wenn ich da jetzt nur eine Druckfarbe habe und nur ein Sieb in dem Karussell eingespannt ist, dann ist das jetzt nicht so das Problem. Kommt jetzt aber ein Kunde hoch und ich habe mehrere Siebe, die dann ständig gedreht werden oben an der Maschine, ist mir das nicht so recht. Und auch die Haftpflichtversicherung sagt dann, ach, nö. Also wenn der Kunde da mal dann ein Sieb gegen den Kopf kriegt, dann also, lieber ein Schild bitte vor den Werkstattbereich.
Okay.
Nein, aber befugtes Personal.
Okay, das ist ja,
aber
das
ansonsten kein Problem. Was ein Kunde dann braucht zwischendurch, ist, ich sag mal, eine Minute Geduld oder so, gerade wenn ich dann beratend irgendwie tätig sein darf oder mal kassieren muss, dann braucht es erstmal eine Minute oder zwei, dann kommt erstmal eine dicke Schicht Farbe auf Sieb, dann wird das Sieb nochmal mit Wasser eingesprüht, im Zweifel wasche ich mir dann nochmal die Hände. So viel Zeit muss sein.
Gut, klar, in der Manufaktur ist das so. Ja, aber es ist natürlich, wie gesagt, es ist schön, wenn man den Prozess auch ein bisschen mitkriegt. Jetzt ist das eine Maschine, die ich in der Form auch noch nicht gesehen habe. Ich habe zwar schon mal gesehen, wie man ein Sieb belichtet und ich habe auch ganz kleine, ich weiß auch, dass ich das schon in der Schule gemacht habe, dass wir da im Kunst-GK halt auch mal Siebe gemacht haben und auch selber verarbeitet. Das ist halt alles, ja, aber halt alles in so einem Bastelniveau, ne? Und eine Maschine in der Größe habe ich auch nur bis jetzt bei Instagram gesehen, aber noch nicht in echten Leben. Also das ist natürlich auch mal eine Erfahrung für jemanden, der hier reinkommt.
Das ist das kleinste manuelle Handdruckkarussell für 6 Farben und 6 Druckstationen. Vom Durchmesser her, ne? Weil ich hier schon sehr eingeschränkt bin. Sonst hätte ich lieber ein etwas Größeres gehabt, weil die ein bisschen komfortabler zu bedienen sind. Aber ich sag mal, die Maschine wird, die ist Baujahr 1984, die wird heutzutage immer noch genauso gebaut. Das Einzige, was ich mir mal habe anfertigen lassen, waren dann neue Druckplatten aus Metall. Auch dann schon fachlich, ne, weil die viel, viel besser die Wärme annehmen. Also mit deckenden Farben kannst du besser damit arbeiten. Dann haben die noch so eine schöne Beschichtung oben drauf, so eine gummierte Beschichtung. Also ein bisschen angenehmer als so eine Holzdruckplatte, aber es geht dann noch zu tief in die Technik.
Kennt man sich denn so als Siebdrucker hier so in der Region? Also gibt es noch andere Kollegen, die hier ähnliche Maschinen haben, die unweit von hier sind, und arbeitet ihr zusammen oder tut man sich zusammen? Wie läuft das?
Ja, in Essen gibt es noch ein, zwei kleinere Siebdrucker, wo der Siebdruck jetzt aber auch nicht mehr deren Hauptgeschäft ist. Ansonsten gibt es hier in Essen noch eine etwas größere Siebdruckerei. Und ansonsten war es das, ne? Klar kennt man sich als Siebdrucker, so zumindest die ein bisschen länger schon dabei sind. Also ich sag mal, alle, die das länger als 3 bis 5 Jahre machen, kennen sich fast alle untereinander. Mhm. So, und da ist aber auch das Schöne, dass man sich da als Handwerker eigentlich sehr mag. Da ist jetzt kein Stress oder kein Konkurrenzkampf. So, das ist eigentlich ganz okay.
Das kann ja in Sparten und kann das ja so oder so ausgelegt werden. Mhm. Ne? Also wenn man schon einen Spartenbereich bedient, dann kann es natürlich sein, dass man neidisch ist auf jeden, der einen vielleicht ein bisschen Geschäft wegnimmt. Mhm. Andererseits ist es ja auch toll, dass man nicht alleine eine Technik am Leben erhält, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. So, klar, nehmt ihr euch vielleicht mal den einen oder anderen Kunden weg, aber dafür kämpft ihr für gleiche Handwerk.
Ja, definitiv.
Bei Fotografen nicht ganz so. Da ist die Konkurrenz, glaube ich, größer. Aber ich stelle mir das auch schön vor, dass man so ein bisschen Erfahrung austauscht und fürs Gleiche kämpft.
Und wie ist es mit den Künstlern oder Handwerkern, deren Produkte du jetzt hier auch verkaufst? Stiefeln die einfach zufällig hier rein? Ich meine, wie lernt man sich kennen? Man muss ja auch erstmal, man muss ja von deinem Laden gehört haben, dass du das anbietest. Mhm. Und ja, wie kommt das zustande, dass man am Ende die Sachen von denen hier mitverkauft?
Also es ist auch schon vorgekommen, dass die hier in den Laden reingestiefelt sind. Ne, ich hier vorne am Drehständer, wenn er da mal einmal kurz dreht, da sind so ein paar Linol-Schnittpostkarten mit Briefumschlag. Ist zum Beispiel eine Nachbarin hier. Eigentlich ist sie Notärztin aus dem Krupp'schen Krankenhaus und hat dann zu Hause, weil sie noch sehr viel Zeit für ein Hobby hat, druckt sie zu Hause noch Postkarten und die kam irgendwann vorbei und hat gefragt, ob sie die hier verkaufen könnte. Und habe ich gesagt, mein Gott, was sind das für schöne Karten? Ja, sicher. So, ansonsten die Seife, neben der wir hier sitzen, ja, liebe Sabine und liebe Anna, die standen 2 Tage lang in Hannover mal bei Designnachten bei mir neben dem Stand. Und ich war irgendwann so gaga von diesem leckeren Seifenduft.
Ach so.
Gesagt habe, Leute, Mädels, gib mir mal eine Kiste voll. Ich brauche euch für den Laden. Ich drehe sonst durch. Also ich komme, ich
schnupper mal derweil hier an der Seife, weil die direkt hier neben
mir. Ja, das ist die Astrid, die kleine Konfetti-Seife.
Weil ich finde das super gut, wenn ich jetzt die nächste Astrid treffe, dann sage ich die kleine, sage ich,
na du kleine Konfetti-Seife?
Konfetti-Seife ist ein ziemlich guter Ausdruck, einfach aus Prinzip.
Ja.
Ist aber auch eine pflegende Konfetti-Seife.
Ja, ja.
Steht da drauf.
Ist ja geil.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Musterstück noch sehr intensiv
riecht. Nee, so richtig intensiv nicht, aber wenn man sich in die Nase steckt, dann kann man es erahnen.
Du kriegst den Vibe.
Ja, genau, ich fühl es.
Ja. Nee, tatsächlich, also das ist,
da
das
lieber an der neuen, da
an der Packung.
An der Packung, da riecht es intensiver.
Um dann auch mal drauf zurückzukommen, weil die Sachen, also du hast ein paar Produkte, die halt nichts mit Druck, mit Siebdruck, nichts mit Bekleidung zu tun haben. Also zum Beispiel sind da gehäkelte Sachen.
Ja.
Seifen, klar. Es gibt ein bisschen Porzellan. Du hast Postkarten, okay, die könntest du auch noch hier eigentlich anfertigen. Zum Thema Bekleidung. Kommen denn auch schon die anderen Labels mit der fertigen Ware? Oder wird gegeben, kommen nur die Entwürfe von externen und du druckst die hier?
Sowohl als auch. Ne? Also nehmen wir mal hier das Beispiel Green Bomb. Einer der beiden Geschäftsführer, also die drucke ich natürlich auch nicht. Dafür bin ich, ich sag mal, als Druckwerkstatt zu klein. Die werden in Halle gedruckt, da wo auch der Firmensitz ist. Aber Holger, einer der beiden Geschäftsführer, hat früher in Rüttenscheid bei der Firma Logoshirt gearbeitet. Mein damaliger Kompagnon Benny auch gearbeitet hat.
Ja,
also man kennt sich irgendwie, das ist alles sehr, sehr verbandelt.
Die Rucksäcke da oben, die sind jetzt auch gar nicht, sind die überhaupt bedruckt oder sind die
bestickt? Nee, die sind nicht bedruckt. Das sind Rucksäcke von der Firma Airpack. Michael, einen der Gründer, habe ich damals auf der ersten Innertex. Innertex ist, ich sag mal, die größte Händler, nachhaltige Modemesse in Deutschland. Und da war es noch bei denen ein Studienprojekt, Rucksack bzw. Taschen generell aus Autoschrott zu produzieren. Und mittlerweile bestehen die Rucksäcke zu über 99% aus Überschüssen aus der Airbag-Produktion, beziehungsweise Airbags, die nicht benutzt werden dürfen, die sonst weggeschmissen werden würden. Anschnallgurte, Anschnaller, also die Klipse.
Ja, cool.
Die haben mittlerweile ganz viele Designpreise abgeräumt. Ganz, ganz tolles Projekt. Ne? Und die Firma ist halt auch noch nicht alt.
Mhm.
Das war mal ein Studienprojekt.
Ja.
Also von daher, das
ziemlich cool.
Ja. Das ist super. Das ist auch gut und richtig, dass du zu jedem halt eine Geschichte erzählst. Denn auf den ersten Blick ist das ein Rucksack. Aber ja, mit der Geschichte dazu macht das halt auch Sinn, sich mal im Zweifel für den zu entscheiden, wenn man gerade sucht. Bei den Labels, die du hier verkaufst, ne, wie ist deine Richtlinie? Was muss ein Unternehmen erfüllen, dass du es hier verkaufst? Also welche Standards musst du die Leute persönlich kennen oder müssen sie bestimmte Werte charakterisieren?
Oder muss es dir einfach persönlich gefallen? Oder?
Das zuallererst, das muss mir persönlich gefallen. Dann müssen die Artikel nachhaltig produziert sein. Das müssen nicht immer nachhaltige Material oder in der Produktion nachhaltige Materialien sein. Ne? Wenn ihr euch umdreht, einmal hier die Kissen von Monkey Leaf, da ist jedes Kissen Unikat. Sie bekommt immer die ausgedienten Musterkataloge aus Möbelhäusern. Und die Stoffe, die da drin sind, die sind jetzt nicht öko- und fair zertifiziert, also im seltensten Fall. Aber es ist halt ein Artikel, der sonst weggeschmissen werden würde. Ja. Und die sind halt super von der Qualität, sind Polsterstoffe und sie näht dann daraus Kissen, kleine Etuis.
Ne? Aber das haben die ja so Nachhaltigkeitsgedanke einfach, ne?
Ja, genau.
Dann okay. So große Stoffmuster sind in sogar.
Die sind meistens 50 mal 50.
Ja, weil das, was ich hier in der Hand habe, das Kissen, das hat oder 30 60, mal 30 Zentimeter.
Ja, genau.
Okay, verstehe. Also nachhaltig. Ne,
dann müssen die Artikel oder die Materialien immer tierleidfrei sein. Mhm. Also hier findet hier nichts irgendwie mit Perlmutt. Also keine tierischen Artikel, keine Wolle.
Also keine Tierwolle, Baumwolle.
Baumwolle geht, ja. Baumwolle ist okay. Mhm. Wolle von einem Kaninchen, Schaf.
Danach bleibt ja auch nicht mehr viel.
Sonst. Nee, aber nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht und hier nur Sachen hängen, die aus Kunststoff sind, weil das sieht man ja nicht, also das hört man ja nicht.
Wenn hier was aus Kunststoff hängt, dann ist es immer aus recyceltem Kunststoff.
Ja. Okay, also du hast, theoretisch können also ja auch jemand, der das jetzt hört und sagt, hey, ich mache genau so etwas. Ich habe das gerade zum Spaß gesagt, dass ich vielleicht irgendwann auch nochmal ein Hobby finde. Wenn man halt ein Hobby hat und das und etwas produziert unter genau diesen Voraussetzungen, wie du sie gerade erzählt hast, und dass davon vielleicht dann so viele Artikel erstehen, dass man darüber nachdenkt, die vielleicht auch zu veräußern, dann könnte man mit dir ins Gespräch kommen. Dann wäre das hier
natürlich,
möglicherweise ein Ort dafür.
Das ist immer eine Möglichkeit, ja klar.
Ja. Denn handwerkliche Hobbys haben ja immer mal wieder einen Hype. Ne? Es kommt ja immer wieder zurück, auf einmal stricken wieder alle. Mhm. Oder auf einmal wird wieder viel gehäkelt oder vektorisieren und dann halt oder zeichnen in jeder Form und daraus Prints machen ist ja ein stetiges Hobby. Aber halt auch gerade so sehr viel Textilarbeit kommt ja immer mal wieder zurück. Wenn man da halt neben seiner beruflichen Tätigkeit halt noch Zeit über hat und sich darin ein bisschen Ausgleich findet, könnte man dann ja auch ein bisschen, mag man die Sachen vielleicht mal veräußern. Obwohl nicht immer alles sofort kapitalistisch gedacht werden muss, aber wenn, dann
ja,
wäre...
Also, ne, oh Gott, ich will nicht sagen, ich bin der größte Antikapitalist. Mhm. Trotzdem sollte man, ne, wenn man mit so weit Geld verdienen möchte, sollte halt auch immer ein kaufmännischer Aspekt dahinter
sein. Ja klar, aber wenn man jetzt nur Hobby des Hobbys wegen macht, dann muss man das nicht sofort verkaufen. Es soll jetzt nicht jeder daran irgendwie noch dran dazu gestupst werden, das jetzt auch unbedingt verkaufen zu müssen. Aber wenn, dann ist es ja toll, auch schon auf ein bestehendes Netzwerk zurückzukommen. Weil jeder kann sich leicht einen Internetshop machen, aber dann ist der noch lange nicht erfolgreich. Sondern wenn man vielleicht hier mit einer kleinen Schaufläche in deinem Laden anfangen kann, hat das sicherlich für alle einen Vorteil.
Hast du einen Bestseller?
Meinst du Motiv oder Produkt?
Whatever. Beides.
Boah, das ist ganz, ganz schwierig
zu sagen. Also erstmal Produkt, aber du, wenn du Motiv hast, klar, du hast natürlich auch Motive, die du auf verschiedenen Materialien druckst. Mhm. Was dir leichter fällt jetzt?
Also bei Motiven, das kann ich immer sagen, das ist bei mir der Bruder Bär.
Ja?
Ja, der verkauft sich doch seit Jahren wie geschnitten Brot. Als Artikel, ist ganz schwierig. Das kommt halt wirklich drauf an, was die Leute gerade haben wollen.
Oder gibt es denn so wirklich so Phasen, kannst du das selber auch in deinem Laden erkennen, wo du sagst, boah, jetzt gerade laufen, wie blöd, keine Ahnung, die Bilder. Und danach werden gehäkelte Abschminkpads super, also ne, gibt's da
ja,
so.
Das sind aber dann so die typischen Geschenkfeiertage,
ja, okay.
Ostern, ich brauche noch irgendwas mit Häschen in ein Schaufenster zu packen, sei es ein Kissenbezug oder ein Küchentuch oder irgendwas, das funktioniert und das läuft.
Ja.
Oder Weihnachten gehen halt ganz, ganz viel von den kleinen Holzbildern oder von den Untersetzern. Na, alles, was so im Preissegment bis 15 Euro irgendwie ist. Also,
und Karten ja wahrscheinlich eh immer, ne?
Karten funktionieren immer.
Ja, und wenn warm wird, geht Shirts. So, und dann
ja, oder auch, ne, die 3D-Puzzle, die funktionieren halt auch hervorragend gut.
Ja. Cool. Ich sage jetzt mal Folgendes.
Ja.
Wir brauchen Musik.
Ja, okay, gut. Weil ich habe noch eine Frage zu etwas, was ich da sehe. Aber es ist ein guter Zeitpunkt.
Ja.
den ersten Song in unsere Playlist zu packen. Wo habe ich denn meinen Kalender? Ach, den habe ich hier hingetan. Ich habe mal so grob in den Raum geworfen, dass wir für die Playlist, die wir zu jeder Folge mit 6 neuen Songs füllen, 2 jetzt von jedem hier Anwesenden, dass wir die vielleicht aus dem Bereich Fashion, Mode oder so nehmen könnten. Ich habe das mal so, stehen lassen. Ja. Das fiel mir recht schwer, aber ich habe es geschafft. Aber das ist, dazu kommen wir später. Norman, magst du vielleicht beginnen? Hast du einen Fashion oder anderen Song für uns?
Es brodelt schon. Ich habe wirklich auch über dieses Thema Songs und Fashion nachgedacht. Und ich jetzt als alter Punkrocker, Hardcore-Typ, der sich nie mit Fashion und Mode wirklich auseinandergesetzt hat, hab da wirklich ein Problem mit gehabt.
Okay.
Und bin dann aber, Gott sei Dank, wir sind ja alle, glaube ich, Kinder der 80er, Tänzer der 90er.
Ja, richtig.
Bin ich dann auf Right Side Fred gestoßen. I'm Too Sexy.
Ja, sehr schön.
Sehr gut ausgewählt.
Ja, ganz gut.
Das passt hervorragend.
Ja, das ist ganz gut. Ja.
Ich wollte gerade noch sagen, guck mal, den roten Minirock von Ärzten, der geht, den haben wir schon drin.
Ja.
Aber der geht natürlich auch immer.
Ja.
Sowas. Ja, warte mal, I'm Too Sexy, ne?
Ja. Super, super Song.
Ich weiß, dass ich den immer mitgesungen habe.
Eigentlich nicht super Song, aber.
Nein, aber.
Ich weiß, dass ich den immer mitgesungen habe, bevor ich wusste, was der singt.
Okay.
Also bevor ich Englisch konnte.
Ja.
Also das war so, wann ist der Song? 91 oder so?
Keine Ahnung.
Also ich weiß, dass ich noch nicht wirklich fließend
Englisch. Oh, das ist furchtbar, der habe ich sofort im Ohr jetzt. Oh, das ist schlimm, der läuft nicht mal.
Ich würde gerne sagen, es tut mir leid, aber das wäre gelogen.
Nee, genau.
Glaube ich dir sogar.
Gern geschehen.
Danke dafür.
Ja.
Aber wir haben schon viele beschissene Songs in unserer Playlist und das macht es ja gerade so schön.
Ja.
Übrigens zu finden auf Spotify, wenn wir nicht gerade schon gesagt haben. Für die Leute, die jetzt das nicht gerade auf dem Schirm hatten.
Ja.
Fabi, machst du oder ich?
Mach du mal.
Okay, ich war ja auch, ich habe das vorhin schon mal im Auto off the record angeteased. Ich wollte auch eigentlich Mode machen, aber es gab letzte Woche ein Ereignis, da habe ich mir gedacht, das müssen wir jetzt kurz überspringen. Beziehungsweise muss ich das jetzt reinbringen und das muss unbedingt in die Playlist. Letzte Woche ist mit 96 Jahren Harry Belafonte gestorben.
Oh ja, oh ja.
Und aus diesem Anlass müssen wir leider Design-Songs für mich an meiner Stelle auslassen und ich muss Harry Belafonte-Songs in die Playlist packen, weil es einfach so wunderbar ist. Ein trauriges Ereignis.
Ein trauriges Ereignis.
Einer der letzten großen Entertainer.
Was für ein Mann, wirklich.
Ganz großartig. Ich habe mir jetzt in dem Zuge jetzt am Wochenende noch mal so die Essential Playlist angehört, ist einfach nur ein Traum. Also wunderbar. Deswegen kommt Harry Belafonte. Heute 2 Songs von mir. Erster Song ist natürlich Jump in the Line.
Ich habe auch sofort, wenn ich an den denke, habe ich Beetlejuice vor Augen. Zum Schluss. Lydia schwebend tanzt mit der Footballmannschaft und dazu Jump in the Line.
Das ist ganz es ist einfach wunderbar. Das ist wirklich nur gute Laune Musik. Das ist ganz, ganz toll.
Gute Laune, aber auch immer mit einem Anspruch, ne? Also
total.
Politisch ganz, ganz weit vorne.
Ja, absolut richtig geil.
Gut, also ich gehe in die modernere Zeit. Ich nehme einen Song von einer Band, die heißt Cosmetics. Kennt keine Sau,
nee.
Aber habe ich mal vor ein paar Jahren hier in Essen im Bunker gesehen.
Ja.
Da hat ein Freund von mir die für eine Party gebucht. Und dann standen die da auf einmal und waren einfach fantastisch. Also richtig, richtig gute Synthi-Sound. Kanada, glaube ich, kommen die her. Keine Ahnung.
Hat eine Band aus Kanada gebucht?
Ja, immer lange Geschichte. Zumindest heißt der Song, sowieso eine Band, die man viel zu wenig hört, die noch viel zu wenig gehört werden. Und ich höre die sehr, sehr gerne und die haben einen Song, der heißt Black Leather Gloves. Und der passt.
Whatever you say.
Richtig. Da muss ich diese Playlist ist ja zwischen Trash und Geheimtipps ist die ja unterwegs.
Ja, ja. Also
ne?
Ist einfach
ja
nur, Hauptsache die Songs sind auf Spotify und schon läuft das.
Ja, das mache ich mir bei Right Set Fred jetzt keine großen Sorgen.
Nee, ich auch nicht.
Die werden schon da sein.
Und der Harry ist auf jeden Fall am Start.
Ja.
Und das wird großartig.
Ja. Eben. Dazu später mehr. Zweiter Song kommt dann
der
gleich.
Der nächste Song kommt dann gleich. Wir machen erstmal weiter mit Norman und seinem wunderschönen Laden.
Ja.
Wo sind wir stehen geblieben? Du hattest noch eine Frage.
Nein, ich gucke da die ganze Zeit auf was drauf. Weil du hast den Bär als Topseller.
Mhm.
Oder zumindest als häufig verbreitetes Motiv. Mhm. Ich sehe hier alle genauso Fahrräder, ich sehe den Hasen, ich sehe Fuchs, ich sehe also sehr sehr, sehr viele Tiermotive, mhm, und dann aber auch immer wieder Ruhrgebietsmotive. Mhm. Wie ist das, welche Verbindung, welche Bedeutung hat das für dich? Bist du ja in Essen geboren, mhm, oder zumindest, ja, Kind des Ruhrgebiets?
In Essen geboren, in Essen aufgewachsen.
Fühlst du dich hier irgendwie regional besonders verbunden oder ist das auch etwas, weil es als Motiv einfach gut läuft?
Jein, also bei den Tiermotiven ist es relativ einfach. 10% der Umsätze von den Tiermotiven, die werden gespendet, an Naturschutzprojekte. Die Ruhrgebietsmotive, die sind einfach, also ne, klar, logisch ist da ein bisschen Lokalpatriotismus, ja, mit dabei. Wobei jetzt Tiefe schafft Bescheidenheit, ist ja
das eins ist genau
meiner, meiner Lieblingsbergbaumotive, gar nicht von einem Ruri quasi stammt, sondern Josef Viktor von Scheffel.
Den kennt man.
Den muss man natürlich kennen. Der hat, ich glaube, im 19. Jahrhundert irgendwelche Gedichte geschrieben. Und in dem Gedicht geht es um einen Bruder, der seinen anderen Bruder aus irgendeiner Höhle befreien möchte. Also eigentlich hat das relativ wenig mit dem Bergbau zu tun. Benni und ich haben nur damals gedacht, das passt
voll gut
wie die Faust aufs Auge.
Ja. Also das
stimmt, mal, das ist so.
Das ist jetzt genau.
Wenn wir eins sind, dann sind wir bescheiden hier im Ruhrgebiet.
Ja. Also manchmal halt auch, weil wir nicht anders können, aber oder weil keiner zuhört, aber ja. Aber das passt. Tatsächlich mag ich das Motiv auch. Ich kann das jetzt von hier aus ja direkt sehen. Ihr hört das ihr jetzt nicht? Natürlich gerade nicht, aber es ist klassisch Hammer und Schlägel und dazu in einem Kreis umrundet von dem Logo, von dem Namen, komm mal bei unten und eben Tiefe schafft Bescheidenheit, mhm, oben drüber. Das ist schön und vor allen Dingen ist das nicht ganz so aufs Auge, nicht ganz so auf die Fresse. Ne? Es gibt natürlich auch viele, viele Labels, die das sehr viel präsenter machen, mhm, und auch in vielen, vielen Varianten, die machen das auch toll. Aber wem das ein bisschen zu ins Gesicht ist, der kann es auch etwas dezenter tun. Ich finde diese College-Jacke auch ziemlich lässig, die daneben hängt, ebenfalls mit dem gleichen.
Die ist gut, die finde ich auch sehr schön.
Mit gleichem Motiv und dann schön abgesetzten Ärmeln.
Die gibt es auch noch mit einem anderen Motiv und das ist auch eine schöne Variante, wie bei mir manche Motive halt entstehen. Gibt es noch mal als Licht bei der Nacht.
Ja.
Da hast du dann quasi ein Gleucht mit drauf. Mhm. Im Prinzip, habe ich da mal das alte Eingangstor der Waschkaue, der Zeche, die bei mir um die Ecke war.
Mhm. Welche ist das?
Zeche Schnabel ins Osten. Die hat irgendwann Mitte der 60er den Bergerhausen geschlossen. Aber unten zum Gedenken haben sie halt noch einen, ja, den oberen Bereich des Eingangstores der Waschkaue nochmal aufgestellt. Und da ist genau dieses Stahlschlosserei, Kunsthandwerk, Intarsie, ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Und das habe ich dann mal abfotografiert und den Illustrator nachgebaut. Und so ist das Motiv dann entstanden.
Ja, also mit offenen Augen, das mit offenen Augen durch die Gegend laufen und hier regionale Dinge, ist das grundsätzlich eine Inspiration für dich?
Ja, klar. Ja, also ich
muss nicht sagen, können auch Bücher
Künstler
sein,
jetzt
ne?
Irgendwie nicht.
Also ja, aber es könnte auch halt viel Internet oder Literatur sein. Aber es ist immer auch ganz regional. Mhm. Gut, sieht man, wenn du sowieso gerade schon Wald mit Ausrufezeichen, ne, dann macht es Sinn, dass du halt hier Waldtiere wiederfindest. Und die anderen Sachen, die halt natürlich, gut, man läuft hier nicht lange durch die Stadt, ohne halt irgendeinen Zeichenbezug zu sehen. Da geht gar nicht anders.
Gibt es so Momente, wo du denkst, jetzt muss ich doch mal wieder irgendwie frischen Wind? Oder denkst du so in Kollektionen auch? Oder wo du sagst, ich brauche jetzt mal eine neue Motivreihe oder sowas?
In Kollektionen denke ich eigentlich gar nicht, weil ich das zu anstrengend finde und eigentlich auch nicht mehr passend in die heutige Zeit.
Ja.
Sage ich, der Modekollektion verkauft. Also ich, wenn ich ein T-Shirt habe oder ein Motiv habe, was sich gut verkaufen lässt, dann fände ich das jetzt nicht sinnvoll, das nach einem halben Jahr irgendwie dann in die Tonne zu stampfen, weil das halt von der letzten Saison ist. Mhm. Ihr seht bei mir relativ viele graue Shirts. Das ist einfach aus dem Gedanken geschuldet, dem geschuldet, dass grau sich am meisten verkaufen lässt, sobald ich das Motiv auf ein farbiges Shirt drucke. Ja, das verkaufe ich noch mehr das Graue und das Farbige halt wiederum nicht. Deswegen hatte ich hatte erstmal gedacht, naja, du kannst ja als Saison- oder Kollektionsware einfach immer einen anderen T-Shirt-Rohling quasi nehmen. Mhm. Funktioniert aber gar nicht so gut.
Okay.
Also zumindest nicht bei meinen Motiven. Und somit habe ich gedacht, ja, ich drucke meine Motive, solange wie sie sich verkaufen. Wenn sie sich nicht mehr verkaufen, dann drucke ich sie entweder nicht mehr oder sie werden umgebaut oder ja, irgendwas daraus gemacht.
Das ist sehr spannend, dass du das sagst. Ich weiß nicht, hattest du gerade noch den Gedanken? Wolltest du noch eine Anschlussfrage stellen? Weil sonst.
Ich glaube, aber ich ist schon wieder weg.
Okay. Weil das führt uns jetzt nämlich direkt zu dem nächsten Punkt. Ihr Zuhörer kennt alle unsere neuen 5 wunderbaren Kioskfreunde, die wir vor kurzem nochmal namentlich vorgestellt haben, die wir natürlich in der nächsten Zeit auch sehr, sehr gerne zeigen und auch sehen wollen. Und das haben wir gerade schon vorab kurz besprochen und das können wir jetzt im Podcast nochmal aussprechen. Es wird demnächst in Kürze, in irgendwann, ich will das jetzt noch, wollen wir es noch nicht zu sehr Druck machen, aber es wird demnächst ein paar bei gedruckte Produkte mit genau unseren 5 Motiven drauf geben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn du deine eigenen Kollektionen eher in grau und neutral hältst, du hast allerdings den Kontakte zu den Händlern und kümmerst dich um die Rohlinge. Das heißt, wenn jetzt jemand, wir, mit einem Motiv zu dir kommen, dann berätst du und kannst sagen, guck mal hier, dafür eignet sich doch am besten Rohling so und so. Ja. Und die habe ich in folgenden Farben. Ja. Weil ich sehe unser T-Shirt irgendwie gerade mal nicht in einem Grau, sondern ich könnte mir...
Ehrlich gesagt auch nicht.
Ich könnte also mir eine andere Farbe vorstellen.
Ja, absolut. Also ja. Ich habe auch noch gar keine Farbe im Kopf bei den Motiven.
Ja, aber bald.
Ja, ja. Also ich lasse mich auch gerne einfach überraschen. Also ja. was du vorschlagen würdest auch als Experte, so, wo du sagst, ja, das passt gut auf einem Braun oder sowas oder ein Orange oder so.
Also ich finde es erstmal großartig, dass ihr Sachen bei mir drucken lassen wollt. Schon mal dafür vielen, vielen lieben Dank.
Ich kann es kaum erwarten.
Ja, also wenn, dann ja wohl hier, weil wir wollen natürlich auch im Ruhrgebiet bleiben. Und, und dann, wie gesagt, erstmal sind wir quasi Nachbarn und dann hast du Produkte, die bio sind und...
Also gerade,
da kommen wir ja gar nicht dran.
Genau, also bei dem Rohling schauen wir, dass wir halt, das ist uns ja auch sehr wichtig, dass wir das dann... ein vernünftiges Produkt nehmen.
Auf jeden Fall.
Und dass das die schon
Qualität
haben. Und dass die Farben und alles weitere und auch der Vertrieb dann natürlich auch in lokaler Hand bleibt und auch zertifiziert ist und so, das ist uns auch wichtig und das macht natürlich auch total Sinn, dich als Unternehmer zu unterstützen. Von daher machen wir das natürlich dann selbstverständlich, aber da brauchen wir natürlich auch dann deine Expertise. Ne? Also wie könnte es sein, was siehst du, wie könnte das, in welcher Größe, wo positioniert? Das hat natürlich auch immer eine Frage von vom Motiv. Ne? Wie klein, wie groß ist es, ab welcher Größe passen die Farben gut zueinander und wie einfach machen wir, wie komplex machen wir den Druck, wenn wir es in einer besonderen Größe haben wollen und so. Denn das ist da natürlich auch dann die Schwierigkeit von dir als Handwerker. Ne? Wir haben ein Motiv, wir werden das in mehr als 2 Farben haben wollen. Und dann ist natürlich so eine Siebdruckmaschine vielleicht auch ein bisschen komplexer, die Farben aufeinander zu passen oder die Druckvorlagen aufeinander zu passen, als bei einem Computerprint oder einem Offsetdruck oder was auch immer.
Ja, das sowieso, ne? Weil es ein manueller Druck ist.
Naja,
aber ich sag mal, dafür... gibt es ja die kleinen Feinheiten, Tricks und Kniffe. Man druckt sogenannte Passermarken mit aus. Die belichte ich auf jedem Film mit. Das heißt, die habe ich nachher auch auf den 7 mit belichtet. Und dann lege ich nachher zum Ausrichten einen von den ausgedruckten Filmen mit auf eine Druckplatte. Und anhand dessen richte ich jedes Sieb dann aus. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Also da dauert dann, je nachdem, ob ich jetzt 2 Farben drucke oder 6 Farben drucke, kann dann so eine Einstellung der Maschine auch mal, ich sag mal, länger als eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde, wenn es ein bisschen kompliziert ist. Also ich da darf man nicht vergessen, die Maschine, die hat ein paar Jahre schon auf dem Buckel.
Ja.
Wenn ich da eine Schraube festdrehe, heißt das leider nicht, dass die auch hundertprozentig fest ist, sondern manchmal bewegt man die Maschine dann und dann ist die Schraube auch wieder locker. Mhm. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger.
Ah, ja.
Aber man macht es gerne, weil es
ist ja geiles Handwerk.
Und deswegen macht es aber auch, ne, also je höher die Farbigkeit ist, desto höher sollte eigentlich auch die Auflage sein.
Deswegen, wir brauchen ja nicht nur jemanden, der die Motive bringt und jemanden, der die druckt, wir brauchen Leute, die es am Ende auch haben wollen. Und das ist natürlich dann auch die Frage, für die Leute, die nicht in Essen wohnen.
Du bist immer lauter.
Ja, ich bin ja total aufgeregt für die Leute, die nicht in Essen wohnen. Hast du denn auch einen kleinen Shop? Wie können wir denn das vertreiben an die Leute da draußen?
Da haben wir jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen. Nein, aber ja, ich habe einen Online-Shop.
Ja, guck.
Und ich kann euch natürlich auch anbieten, eure Sachen über meinen Online-Shop zu verkaufen.
Wäre natürlich eine wunderbare Variante dafür, weil natürlich gibt es auch unseren Online-Shop, den wir schon haben, den Vals Geils.
Ja.
Merch, aber da sind sind ja noch andere Produkte, die eben nicht in Handarbeit entstanden sind.
Richtig, genau.
Und da könnte man natürlich jetzt auch die anderen Artikel einfügen oder man macht das einfach selbst aus eigener Hand, dass wir das auf Zuruf machen. Aber das wird sich anbieten, wenn das auch in deinem Sinne ist, wenn wir dann den Artikel auch noch direkt bei dir rüber verkaufen. Weil wir denken natürlich auch dann, das macht das Ganze natürlich auch noch besonderer. Ne, das einfach jetzt irgendwie ein T-Shirt aus einem Sweatshop in China in einem Online-Shop kaufen, ist eine Sache, aber dann hast du das hier gedruckt, dann soll das natürlich auch bei dir über dich verkauft werden. Und es wird uns natürlich freuen, es wird uns natürlich auch noch sehr freuen, wenn wir das, was wir jetzt da gerade hier so, worüber wir sprechen, was uns halt wichtig ist, eben die Produktion und die Fairness und die Nachhaltigkeit, dass das halt für alle, die es kaufen sollten, ebenfalls interessant sind. Weil natürlich, kommen wir zum nächsten Punkt, natürlich wird bei jedes Produkt, was hier hängt, wird etwas teurer sein als etwas, was man bei einem großen schwedischen Einzelhandelsunternehmen kaufen kann.
Ja, wobei man da mittlerweile aber auch sagen muss, ne, also meine Shirts kosten 30 Euro, die von Green Bomb kosten jetzt 30 Euro. Ich persönlich finde jetzt 30 Euro für ein faires T-Shirt aus Biomaterialien, definitiv nicht zu teuer. Natürlich kann sich auch die 30 Euro nicht jeder leisten. Aber auch die Jeanshosen, die da liegen, die kosten alle um die 100 Euro.
Das ist normaler Preis.
Kauft ihr mal eine Levi's und die Levi's ist nicht fair und ökologisch korrekt produziert.
Genau, ich will nur
ein Massenprodukt einfach.
Genau, also ich finde da 30 Euro für ein Shirt einen sehr fairen Preis. Absolut. Aber natürlich sprechen wir da auch etwas privilegierter, weil natürlich kann, wenn man halt nur wenn man halt auf den H&M, Primark oder sonst was Markt eigentlich angewiesen ist, dann ist das natürlich schon dann ein bisschen mehr Geld. Aber ich hoffe, dass alle unsere Zuhörer das dann unterstützen. Dann lieber mal ein Shirt weniger kaufen im Jahr und dafür dann das vielleicht etwas fair gehandelt.
Ja.
Das wäre toll.
Ja. Und da kann ich auch nochmal dazu sagen, ich glaube, das kann auch jeder Kunde von mir bestätigen, der hier auch schon mal, also entweder ein Shirt von mir gekauft hat oder einen Druckauftrag gemacht hat. Und das sehe ich ja selber auch, ne? Also selbst das T-Shirt, was wir damals, also was wir als allererstes gedruckt haben, ziehe ich heutzutage immer noch an.
Das ist noch, der Schnitt passt noch.
Der Schnitt passt noch, weil es nicht verzogen ist. Der Druck ist noch da und sieht auch immer noch gut aus. Es hält einfach.
So, und das ist ja genau bei den, wie du schon sagst, bei...
Ja, ich will jetzt keinen besonders bashen. Aber
es ist ja tatsächlich so, die Dinger verziehen sich einfach nach dreimal Waschen.
Ja.
Und und die Dinger, die werden so also porös und der Druck kommt runter und das ist ja einfach so. Das ist ja einfach keine...
Irgendwann wandert die Seitennaht auf den Bauch.
Es ist nicht für die Zeit gemacht. Das ist ja wirklich so. Das ist die Leute sollen ja in einem halben Jahr wieder losrennen und sich diese Sachen kaufen.
Ja.
Bei uns nicht.
Richtig.
So.
Genau. Bei uns wird das höchstens notwendig, eine neue zu kaufen, weil man zu viel Currywurst gegessen hat und dann die grüne und dann nicht mehr passt.
Genau.
Das ist so.
Eins, was du dann kaufst, ist dann einfach das nächste Shirt mit einem anderen Motiv. So.
Genau. Ja, aber da freue ich mich schon drauf. Ich in die Zukunft, weil dann werden wir nochmal kurz nochmal liebe Grüße an Carolina,
liebe Grüße.
Die unsere Motive gemalt hat. Da überrasche ich Sie vielleicht mit, wenn Sie sagen, wenn ich sage, da kommt noch eine ganz kleine, da muss ich vielleicht nochmal bei, bald. Aber das regeln wir.
Ja. Wir sitzen hier direkt im Schaufenster, vielleicht laufen die ein oder anderen Personen vorbei. Ich hab hier auch direkt einen Blick auf den, auf das Sonderangebotsregal draußen.
Ja.
Das wird ganz fleißig durchgeblättert. Allerdings hält man, ich hoffe nicht, dass wir hier irgendwelche Leute abschrecken, weil wir hier so sitzen und sprechen. Aber grundsätzlich freuen wir uns natürlich über jeden, der den lokalen Einzelhandel besucht, ne? Jeder, der hier reinkommt und eben nicht nur die großen Handelsketten besucht und nicht nur online einkauft, ne? Also mal den Einzelhandel nochmal, gerade den vor der Haustür ein bisschen besuchen, ist ja geht ja leider ein bisschen unter.
Kannst du wahrscheinlich auch noch eine Geschichte zu erzählen.
Da sprichst du in der Tat zwei riesengroße Problematiken an. Ne? Also Corona hat ja noch jeder mitgekriegt und die Problematiken, die dadurch ja nicht nur für den stationären Einzelhandel, Veranstaltungsbranche, ja. Da haben ja alle drunter gelitten.
Ja, da konntest du wahrscheinlich noch mit dem Online-Shop ein bisschen gegenarbeiten.
Ja, und es gab ja dann auch noch mal so ein bisschen was wie Schaufensterverkauf, ne? Aber das, was momentan passiert, beziehungsweise letztes Jahr passiert, ist schlimmer als Corona. Ja. Also bei Corona war jedem klar, dem Einzelhandel geht es schlecht, der Veranstaltungsbranche geht es schlecht. Der Kulturbranche geht es schlecht. Das wusste jeder, das war jedem bekannt, weil er täglich damit konfrontiert worden ist. In den Medien, auf der Straße. Seit Mai, bei mir ist es zumindest seit Mai letzten Jahres, so gravierend ist, dass durch, ja, ich sag mal, fragwürdige Aussagen unserer Politiker, wie wascht euch mal in Zukunft lieber mit dem kalten Waschlappen, zieht euch mal zum Winter einen dicken Pulli an. Da wurde den Leuten einfach die Kaufkraft genommen. So mit ganz einfachen Aussagen. Ja klar, natürlich, alles ist teurer geworden, der Einkauf ist teurer geworden, Energiekosten sind unendlich teurer geworden. Geht mir ja ähnlich. Ne? Mhm. Also ich schluck mittlerweile auch, wenn ich im Supermarkt bin und meinen Wocheneinkauf bezahlen muss. Aber dadurch wurde der Bevölkerung, zumindest einer sehr großen Schicht der Bevölkerung, einfach mal die Kaufkraft genommen. Und das merkst du im individuellen Einzelhandel gerade sehr, sehr extrem, um das nett auszudrücken, wie ein Schlag in die Fresse. Mhm. Also die Monate Mai bis November letzten Jahres, also das halbe Jahr, hat bei mir einen größeren wirtschaftlichen Schaden verursacht als 2 Jahre Corona inklusive Lockdowns.
Okay.
Und das ist schon nicht ohne. Und dann hat man sich so gehofft, ja gut, das war jetzt auch bestimmt, Weihnachtsgeschäft war zwar auch schlechter, aber jetzt das Jahr ist so gravierend schlecht auch gestartet, wenn ich mir überlege, gut, wir haben jetzt Anfang Mai, wir haben 4 Monate abgeschlossen, 2 von den Monaten habe ich hier durch den Umsatz vom Ladenlokal nicht die Fixkosten reinholen können. In der Position war ich noch nie. Mhm. Na, also dass es noch mal dramatischer wird und noch mal schlimmer wird und Umsätze oder Umsatzeinbrüche von 30-50%, das machst du nicht lange mit. Und wenn man dann mal mit offenen Augen so durch die Stadt läuft, also ich wohne in Bergerhausen, laufe hier nach Holzhausen, das heißt, ich laufe nur durch Südviertel und durch Rüttenscheid. Ich laufe mittlerweile an 20 leerstehenden Ladenlokalen vorbei, die alle im letzten Jahr, beziehungsweise ja doch, alle im letzten Jahr geschlossen haben.
Ja.
Gut, in 2 davon sind wir da sind wir da vermietet, dann aber 1 davon, in Bergerhausen, ans Deutsche Rote Kreuz, hier schräg gegenüber, da ist jetzt eine Schauspielschule reingegangen, aber das waren vorher alles Einzelhandelsgeschäfte. Ja. Der Einzelhandel stirbt gerade.
Siehst du denn da eine Lösung für? Weil ich sehe natürlich, wir sehen alle die Inflation und wir haben alle, müssen alle halt an ganz anderen Stellen auf einmal mehr Geld ausgeben. Klar, man spart dann an sich selbst und an seinen, ja, Luxusgütern nicht unbedingt, aber halt an seinen, an den Besonderen, aber nicht an den, man spart nicht an den Grundnahrungsmitteln,
sondern eher an anderen Faktoren. Wie könnte man das?
Ist schwierig. Also eine richtige Lösung kann ich dir gar nicht dafür sagen, weil an manchen Orten funktioniert der Einzelhandel ja noch. Gut, das sind die Stellen, wo die etwas solventere Kundschaft wohnt. Ne? Hier in Essen hast du das auf Teilen der Rüttenscheider Straße, obwohl selbst da Arbeitskollegen von mir ja auch schon sagen, und ich weiß, dass da auch noch in der nächsten nahen Zukunft auch noch Geschäfte schließen werden. Wir haben auch Umsatzeinbrüche von um die 20%. So in Verden funktioniert der Einzelhandel noch, in Kettwig funktioniert der Einzelhandel noch, aber Essen wartet dann. Mhm. Und das ist halt schwierig. Auf der anderen Seite muss man oder darf man auch nicht übersehen, ich glaube, Mallorca war seit Anfang März schon komplett ausgebucht.
Ja gut, dann, man holt nach, was man nicht hatte. Ja,
da geht's.
Genau.
Da geht es, ja.
Da geht's dann. Corona hat das Online-Geschäft einmal völlig auf den Kopf gedreht. Ja, die Verkäufe online sind gestiegen. Wenn man sich dann jetzt aber überlegt, dass wir weltweit eine Retourenquote haben, also von allen Artikeln, die verkauft werden online, von mittlerweile 25%. Mhm. Also jeder vierte Artikel geht mal direkt zurück. Was sich, also in manchen Bereichen, das kann man kaum mehr aussprechen, aber gerade bei so den großen Verkaufsplattformen im textilen Bereich kann er wirklich nur im textilen Bereich sprechen, wie Zalando, About You, da liegt die durchschnittliche Retourenquote von Damen-Oberbekleidung mittlerweile bei über 80%. das heißt, jeder fünfte Artikel kommt nicht zurück. So, und wenn du dir da jetzt überlegst, was mit Retouren gemacht wird, die wenigsten Firmen
bereiten die
Retouren auf. Das heißt, eine Retoure wird der thermischen Verwertung zugeführt. Mhm. Das heißt, ich habe da einen Artikel, der ist bei der Produktion, hat der schon ein- bis zweimal die ganze Welt gesehen, um dann zu einem Kunden geschickt zu werden.
Um dann in die Tonne zu wandern.
Weil er nicht gefällt oder sonst irgendwas. Oder weil er zu klein ist oder zu groß ist. Ne? Also, ich hatte gerade letztes Jahr, so kurz vor Weihnachten, dann auch so ein paar, ich will nicht sagen Problembestellungen, aber wenn bei mir dann ein Artikel, also sagen wir jetzt mal ein Hoodie, der gleiche Hoodie in drei verschiedenen Größen bestellt wird. Da schreibe ich dann immer den Kunden nochmal an, wird das eine Familienbestellung oder bist du dir der Größe unsicher? Weil dann würde ich dich bitten, nimm einfach mal einen Hoodie bei dir aus dem Kleiderschrank, miss den mal aus und vergleich den bitte mit der Maßtabelle. Denn jede Retoure ist quasi,
Abgesehen davon, der Arbeit
ist. Das ist fast so viel verlangt eigentlich, ne? Also von
ja, da sind wir wieder bei der Bequemlichkeit. Ja, das ist eigentlich schon zu viel verlangen. Ne? Und dann bekommst du Retouren zurück, die in einem Zustand sind, wo da hättest du ja als Händler selbst das Recht zu sagen, alles klar, lieber Kunde, ich kann dir nicht den vollen Preis erstatten. Mhm. Macht kein Händler. Das laber ich hier echt so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, es ist halt so, du verlierst den Kunden.
Nicht schlimm. Du verlierst den Kunden und Online-Geschäft, du riskierst dann dadurch logischerweise auch noch wiederum eine negative Bewertung bei Google. Mhm. Macht keiner, da diskutierst du nicht lange, da überweist du einmal das Geld zurück und gut ist. Mhm. Und das ist halt das Schwierige, ne? Retouren bearbeiten, ja, wenn ich einen Mitarbeiter dann noch dahin stelle und sage, hier hast du einmal den Dampfreiniger, dampf das Teil einmal bitte auf, mach ein neues Hangtag dran, weil selbst das Hangtag irgendwie verknickt ist, der Preis abgerissen ist oder sonst irgendwas. Das ist alles Arbeitszeit, die dann wieder in den Artikel fließt, die eigentlich, also.
Allein diese ganze Kommissionierung mit den Paketen und so, ne, ein Riesenbohai.
Ja, ja. Ich hatte letztens eine negative Bewertung im Internet gelesen und dachte mir auch so, da sieht man, wie unbewusst die Leute halt einfach an die Sache rangehen. Hat jemand, und das war eine nachhaltige Schuhfirma, hat denen eine negative Bewertung gegeben, weil er hat sich Schuhe dann im Internet bestellt und hat die wieder zurückgeschickt, hat aber auch kein neues Paar dann bestellt und hat sich darüber beschwert, dass er den Rückversand bezahlen musste. Dass ja 10 Euro nur für das Anprobieren des neuen Paar Schuhs wohl ein bisschen zu teuer gewesen wäre.
Ja.
Weil er sich nicht bewusst ist, dass im Zweifel, je nachdem bei welcher Firma man diese Schuhe dann bestellt, entweder werden sie weggeschmissen oder sie müssen relativ aufwendig dann nochmal aufbereitet werden, damit der nächste Kunde die auch anziehen kann. Mhm. Und das ist halt ein Ding, das ist halt das Problem am Online-Geschäft. Ne? Hier das stationär gehst du ans Regal, nimmst dir ein T-Shirt raus, probierst das in der Umkleidekabine an. Wenn es passt, dann kaufst du es. Wenn es nicht passt, hängst du zurück.
Ja.
Online funktioniert das nicht.
Mhm. Das, gut, da kommen wir natürlich aber relativ schnell in ein Thema, was noch 7 Probleme aufmacht, weil es ja, ist natürlich
definitiv.
Es ist natürlich total cool, ja, wenn ich mir was mit oder ohne Versandkosten bestellen kann und mit kostenlosem Rückversand, und vielleicht mache ich das auch mal, aber dass das nur, weil es für mich einfacher ist, nicht bedeutet, dass es für alle einfacher ist, sondern dass es wahrscheinlich dadurch, dass es für mich einfacher wird, für jemand anders schwieriger wird. Das kriegt man natürlich nicht so richtig mit, wenn einem das nicht in die Nase gerieben wird. Und das bleibt beim Unternehmen irgendwo hängen, aber doch mal auf jeden Fall bei der Person, die das Ding halt rausfahren muss und in seinem Transporter 16 Stunden am Tag sitzt und so. Das ist, da sind wir alle noch nicht richtig angekommen, welche Probleme sich mit diesem ganzen Online-Handel ergeben. Mhm. Auch wenn das immer mal wieder zur Sprache kommt, wir haben es noch nicht verstanden. Und dass man doch lieber mal sich einfach mal auf dem Fahrrad zu Fuß oder in die Straßenbahn sitzt und halt mal in den Laden geht und das wirklich mal anprobiert. Das ist echt nicht schwierig.
Geht in die Läden rein, unterstützt den lokalen Einzelhandel. Ist so, so wichtig, ne? Was ich gesagt habe, ich laufe die 6 Kilometer und das sind 20 Ladenlokale, die auf diesen 6 Kilometern zugemacht haben. Ich meine, wie soll die Stadt in einem Jahr, in 2 Jahren aussehen?
Ich finde das aber, ich kann das ganz oft nachvollziehen. Ich gehe in den Laden, will mir was anziehen, will mir was suchen, will mir was aussuchen. Ja, aber es ist halt nur eine Größe da. Mhm. Oder halt nur das eine Ding kein Problem, haben wir noch in Filiale so und so, schicken wir dir zu. Ja, dann kann ich auch direkt im Online kaufen, wenn ich nicht weiß, wie das passt. Also wenn ich in den Laden gehe, dann möchte ich doch auch wenigstens mal 3 Größen zur Auswahl haben, um zu wissen, was mir passt. Um dann nicht nur halt quasi nur ein begehbares Schaufenster zu haben, um mir den Print anzugucken, aber nicht anziehen zu können.
Ja.
Zum Glück hast du hier viele Waren hängen. Also die Prints sind natürlich, hängen auch nicht 100 Prints, sondern eher mal 20 oder weiß nicht, wie viele Motive gerade da jetzt hängen. Und dann hängen da wenigstens in allen Größen. Und weil da du die Rohlinge kennst, kannst du vielleicht sagen, okay, ist jetzt nicht der Print, aber der Rohling ist der gleiche. Also probier den an oder so.
Genau.
Und dann kannst du gucken. Das macht natürlich die Auswahl dann auch viel leichter. Dann muss ich jetzt nicht bestellen, sondern kann ich es hier anprobieren.
Bei mir hat ja sogar jeder Kunde noch, ich sag mal, die Möglichkeit, sein T-Shirt, ich will nicht sagen, zu individualisieren, das hört sich jetzt falsch an, ne? Aber zu sagen, boah, ey, mir gefällt das graue Shirt nicht, kannst du mir auch ein khaki-grünes Shirt irgendwie machen mit dem und dem Motiv drauf, dann sage ich, ja, sicher, das ist überhaupt gar kein Problem, hast ein bisschen Zeit, dann bestelle ich das mit. Wenn ich das nächste Mal T-Shirts bestelle, kostet dich ein 5er extra und dann ist gut.
Ja,
das gibt es ja sonst auch nicht. Oder ich sag mal, ich bedrucke maximal standardmäßig die Sachen bis 2XL. Wenn jetzt ein etwas größerer Mensch vorbeikommt und sagt, ich brauche aber 4XL oder 5XL, sage ich, ja, ist auch gar kein Problem, dann sag mir das.
Mhm.
Dann bestelle ich dir entsprechende Rohware mit. Und dann hast du halt auch in 2 oder in 3 Wochen. Gut, dauert dann 2 oder 3 Wochen, weil ich das dann, weil bei einem T-Shirt lohnt sich das nicht, die Maschine einzurichten und dann, also klar, logischerweise, wenn der Kunde bereit ist, den Aufwand dafür zu bezahlen, dann nicht. Na, aber ansonsten muss er halt 2 oder 3 Wochen warten.
Ja.
Das hat kein Problem.
Ja, du machst sowieso nicht eine Bestellung für ein Rohling, sondern
nein,
wir es halt wahrscheinlich einmal im Monat bestellen oder 2 Wochen.
Okay. Ja,
so, ne? Wie die Nachfrage halt
wie die Auftragsfrage
genau
ist.
Ja, also das ist etwas, was wir schon häufig sagen. Häufig meinen wir damit Trinkhallen und Kioske, dass wir sagen, shop local und geht zum Laden um die Ecke. Das gilt natürlich genauso für deinen Laden und das gilt auch für alle anderen kleinen Läden, die bei euch allen in der Nachbarschaft sind.
Ja.
Also geht, shoppt gerne online, shoppt in den Einkaufszentren, aber vergesst bitte nicht, dass es noch kleine Geheimtipps gibt und kleine Schmuckstücke, in den Fußgängerzonen oder in den Seitenstraßen, die einen Besuch wert sind. Und wenn man dazu auch noch. Genau, und wenn man dazu auch noch ein bisschen nett quatschen kann, so wie hier, und vielleicht sogar noch einen Arbeitsprozess dann beobachten kann dabei, hat man sogar noch viel, viel mehr von diesem Besuch.
Genau, sieht aus.
Ja.
Und für diejenigen, die immer noch nicht verstanden haben, wie das technisch funktioniert, sollten wir irgendwann mal anfangen zu drucken, unsere Motive. Dann halten wir mein Handy drauf
sowieso
und begleiten das mal, weil ich kann mir bis jetzt nicht vorstellen, ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Da zeigst du mir dann, ich filme das dann mal. Ist, glaube ich, ganz spannend. Also ich finde es spannend. Also ich glaube, die eine oder andere möchte er vielleicht auch mal sehen.
Wollen wir vielleicht mit einem zweiten Song nochmal so zu einem Ende kommen?
Das werden wir jetzt genauso machen.
Weil dann lass uns mit einem Song beginnen. Norman, du darfst wieder anfangen.
Ich darf. Mein Gott. Ich habe heute wie so ein Montags-, Dienstags-, Feiertags-Knoten, Zungenknoten.
So, dann nehme ich mir mal mein schlaues Handy und guck drauf.
So, ich werde es definitiv falsch aussprechen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Anchen Kfu.
Das hast du ja gerade ausgedacht.
Einkasch? Nein. Das ist ein Jazz-Pianist oder Jazz-Trompeter aus Ghana, Afrika.
Verdammt, das kann ich auch gar nicht mitschreiben. Das musst du mir nochmal zeigen.
Warte, ich lege es dir hier vor. Auch mit.
Ah ja. Anchen. Q.
Oh, was macht er?
Anchen Q. Q.
Also für einen Song.
Ayinkash. Ayinkash. Und der Song heißt. Nee, oder heißt der Song so? Und oh, darunter ist.
Warte mal.
Ich habe die Zahl darunter nicht lesen können. So schnell.
Hailu.
Der Song heißt
Mergia.
Hailu. Sag ich nochmal kurz. Ach, da. Ja, alles klar. Gut, also ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Jazz. Es ist Jazz. Und hat
ja, es ist so ein, also ich lasse es ganz gerne hier im Laden laufen, so als Shopping-Berieselung. Mhm. Aber eigentlich ist das eher, ich weiß gar nicht, wie man das. So ein bisschen nach so Fahrstuhl, so Elevator-Climbing.
Ich wollte gerade sagen, das ist deine persönliche Fahrstuhlmusik
gesucht,
hier für den Laden.
Ja, quasi. Nee, es hat aber ein bisschen was von so 60er, 70er Jahre Pornomusik.
Oh, Gerd Schön. Wilden und sein Orchester.
ja, genau.
Der ghanaische Gerd Wilden.
Ja.
Oh, der ist ganz neugierig drauf.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Cool.
Also hat er wunderschöne Musik, die kann man hervorragend im Hintergrund laufen lassen, ohne dass sie stört.
Hat er was mit Mode zu tun?
Nein, nicht wirklich.
Aber läuft ja hier in dem Laden.
Ja, ich dachte, ja, vielleicht heißt ja Hailu Mergia.
Roter Minirock. Ja, weißt du nicht.
Zum Beispiel.
Ja.
Sehr schön.
Ja, ich bin nochmal beim Harry, ne?
Ja, Harry.
Harry singt jetzt nochmal Angelina.
Das ist Sweet Girl from
Konstantina.
Nein, mein irgendwelche, ich weiß nicht. Ja, Angelina.
Ja.
Sehr schön. Da müssen wir auch gar nicht lange drüber sprechen. Ich nehme noch etwas aus dem Fashion-Bereich. Ich habe noch insgesamt noch vier andere Songs, aber die alle was mit Mode zu tun haben.
Ja.
Aber ich nehme den.
Soll ich auf irgendwas drauf tippen?
Nee, ich nehme den mit. Nein, ich nehme. Ihr könnt es ja mal. Mach mal.
Wo denn? Wo
ist ja, also hier diese oberen fünf Zeilen, ja. Wobei ich habe also meine eigentlich. Ja.
Ich nehme einfach die Zeile 3.
Okay, das ist kann man auch nehmen. Ich wollte gerade etwas mit dem Song mit der besten Laune nehmen, aber Song 3 wäre von Childish Gambino.
Ach, guck, das war jetzt schon gut.
Ja, Sweatpants.
Ja, guck.
Dann nehmen wir den.
Ja,
dann habe ich einen anderen.
Nicht auf dem Schirm.
Childish Gambino?
Ist ein Rapper aus den USA, der auch ganz, ganz viel schauspielert.
Mhm.
Der heißt nämlich eigentlich Donald Glover und hat eine der Hauptrollen bei Community zum Beispiel gespielt, bei der Sitcom. Oder ihr macht jetzt gerade Atlanta. Oder habt bis vor kurzem Atlanta gemacht. Auch eine ganz fantastische Serie. Cooler Typ. Mag ich sehr, sehr gerne. Und Sweatpants ist irgendwie modisch. Und auch ein guter Song.
So.
Das ist das. Dann cool. Wird die Playlist also wieder voller Hits, wie immer.
Wie immer.
Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um. Wir brauchen noch zwei, drei Fotos von dir und deinem Laden. Ja. Ich kaufe mir da vorne noch so ein T-Shirt.
Ich suche mir auch eins aus.
Und dann werden wir das hier alles begleiten und werden euch alle daran teilhaben lassen, wie denn die nächsten, unsere nächsten Shirts hier aus dem, vom Band laufen. Hast du noch letzte Grüße, letzte Wünsche, letzte Worte?
Oh Gott, das ist immer so schwierig, ne? Nein, Leute, denkt dran, unterstützt eure lokalen Schätzchen, eure lokalen Läden.
Aber das Schöne ist, oder das Blöde finde ich immer so rum, ist eigentlich richtig, wenn die Leute dann weg sind mit dem Laden, dann heißt es immer, boah, schade, der Laden ist weg.
Ja.
Genau, mit Restaurants hast du es ganz oft, ach schade, der ist weg. Geht aber nie eine Sau hin.
Ja.
Der sagt, kein Wunder. Also das ist immer so, ich finde es auch immer schade, wenn Geschäfte, ich, also da ich nehme mich da gar nicht aus. Ne? Also geht mir immer genauso. Also wir hatten letztens ein Restaurant bei uns in der Gegend, der ist dann weg gewesen. Da war ich, glaube ich, nur einmal und ich wohne da seit 10 Jahren. Ne? Und am Ende denkst du, oh, hätte auch nicht mal hingehen können oder so. Ich weiß nicht, ob es das gebracht hätte, aber wenn das jeder denkt, ne, am Ende ist das genau das, was den Laden rettet und so. Deswegen, immer wenn man denkt, sollte man mal hingehen, dann einfach mal machen.
Genau. Richtig. Einfach mal häufiger
einfach
machen.
Einfach mal machen.
Machen.
Genau das. Ja. Einfach mal machen.
Ja, so ist das.
Ja, das ist genau ein schönes Schlusswort.
Und genau deswegen nehmen wir jetzt ein Shirt mit.
Norman, es war eine große Freude. Danke dir für deine Zeit und für deine ehrlichen und offenen Worte.
Wir kommen wieder mit der nächsten Folge.
Wir kommen wieder und ich habe es gerade eben schon gesagt, aber ich muss es nochmal sagen, wenn ihr in der Nähe seid, schaut ihr mal, werft mal einen Blick rein, es lohnt sich.
Ja.
Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuhören in Folge 63. Bleibt alle gesund. Glück auf.
Glück auf.
Glück auf und Gruß an die Eltern.